Respect.
Nachhaltigkeitsmanagement muss nicht kompliziert sein. Wie man sich beim Anlegen konform gerechter Berichte Zeit und vor allem auch Nerven sparen kann, erfahren wir heute in einer neuen Folge von Sustainable Impact, dem Podcast von Respect, Austrian Business Council for Sustainable Development. Mein Name ist Max Augustin und ich freue mich ganz herzlich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Zum heutigen Thema habe ich mir einen Experten dazu eingeladen, über den ich über dieses Thema sprechen werde, und das ist Simon Rauscher von iTag. Hallo Simon.
Servus Maximilian, danke für die Einladung.
Ja, freut mich, dass du heute da bist, um mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Jetzt natürlich für alle, die iTag noch nicht kennen. Stell uns doch mal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr und ja, generell über eure Unternehmen.
Sehr gerne. Ursprünglich, ich komme selbst aus der Nachhaltigkeitsberatung und habe mich damals als Nachhaltigkeitsberater selbstständig gemacht und wollte dann nicht so wie sonst immer die Daten über Excel abfragen etc. und habe einfach mit dem Ludwig, das ist mein Co-Founder jetzt, gesprochen, du, kann man das nicht irgendwie effizienter machen, kann man das über Plattform oder so lösen? Und er hätte ursprünglich nur meine Website machen sollen, weil er macht Web-Development. Er hat gesagt, ja, easy, können wir KI auch noch ins Spiel bringen. Ja. Und so hat das Ganze eigentlich dann gestartet. Dann haben wir uns irgendwann den Jakob auch noch dazu geholt und haben dann ganz viele Interviews geführt mit potenziellen AnwenderInnen und sind dann einfach drauf gekommen, hey, Datenmanagement, das ist das, was alle brauchen, weil es gibt schon Softwarelösungen für ESG, um das zu managen, aber anscheinend nicht gut genug, weil sonst würden es alle schon nutzen. Dann haben wir gesagt, okay, passt, das braucht einfach eine batscheneinfache Datenmanagement-Lösung, und das haben wir uns zum Ziel gesetzt und das Ganze dann KI-gestützt. Und iTag ist jetzt eigentlich die KI-gestützte Datenmanagement-Plattform, wo wir Unternehmen helfen, die Kontrolle über ihre ESG-Daten zu erhalten. Und wenn ich sage ESG-Daten, dann ist es nicht nur für Reporting, sondern alles, was rund um Nachhaltigkeit, also so quasi der breite Begriff inklusive Energiemanagement, Risikomanagement etc., Strategie in alle Richtungen. Mhm. Also im Prinzip alles, was die nicht finanziellen Daten sind im Prinzip. Man kann die Software auch zweckentfremden, wenn man möchte.
Das glaube ich natürlich, sollte man natürlich nicht. Aber weil du sagst, du kommst aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder aus der Beratung quasi, wann hast du denn durch so ein bisschen gemerkt, was es da eben braucht oder dass eben halt nicht dieses Fachwissen schon da ist, dass das nicht der große Engpass ist, sondern wirklich diese Datenstruktur und diese Nutzbarkeit eigentlich der Engpass ist, mit dem viele zu kämpfen haben?
Genau, weil bei jedem Beratungsprojekt, also natürlich je nach Projekt, also ich war dann auch im bei der nachhaltigen Gebäudeentwicklung dabei und da war es dann nicht so Thema, aber bei allen anderen Themen geht es eigentlich immer darum, dass du eine stabile Datengrundlage brauchst, um überhaupt irgendwas entscheiden zu können. Und das war immer der erste Part für jedem Projekt, war quasi diese Datengrundlage herstellen. Und das wurde in den ganzen Projekten immer separat betrachtet. Und das finde ich eigentlich schwierig oder problematisch, weil ich sehe es ja so, dass man das nicht als ein einzelnes Projekt oder alle als einzelne Projekte betrachten sollte, sondern schauen sollte, was kommt alles auf mich zu, was muss ich berichten, und aus dem Ganzen dann ein Projekt machen und sagen, okay, passt, ich erstelle mir einmal diese Datengrundlage. Und das ist dann ein iterativer Prozess. Immer wenn man eine neue Anfrage bekommt oder sonst irgendwas, dann wird quasi dieser Datenkatalog, den ich ursprünglich erhebe, der wird dann erweitert. Und sobald ich dann eben einen Bericht schreiben muss oder sonstiges oder halt das fürs Management rausziehen muss, Informationen, kann ich mal das aus den bestehenden Daten einfach rausziehen, wie ich es gerade brauche.
Genau. Das ist also so ein bisschen auch so eine Sammlung, weil wenn man denkt, viele Unternehmen verfügen ja wahrscheinlich über so eine große Menge oder einen großen Pool an Daten eigentlich. Jetzt sind die halt verteilt, jetzt haben die gewisse Tools, wo die zu finden sind, jetzt sind die bei externen Partnern vielleicht zu finden in gewissen Abteilungen. Wie ist denn da auch diese fehlende Steuerbarkeit, wie ist euch das aufgefallen in Unternehmen, dass die da wirklich zum Problem auch wird für die Unternehmen selbst?
Genau, eben das Problem ist nicht, dass die Daten nicht vorhanden sind. Die Daten sind vorhanden, wie du gesagt hast. Sie liegen in PDFs, in E-Mails oder im Kopf von manchen Personen oder es liegt irgendwann eine Rechnung ab. Und was eben beim finanziellen Controlling schon gang und gäbe ist, das halt wirklich alles zu erfassen. Das möchten wir dadurch auch oder ermöglichen wir dadurch auch. Und wir sehen da aber auch immer mehr, also wir sind zwar diese Datenmanagement-Plattform, aber wir gehen jetzt auch in diese Richtung, dass wir sagen, okay, wir müssen bei der Erhebung tatsächlich, also das so einfach wie möglich machen. Also jetzt beispielsweise, wenn es um die Entwaldungsverordnung geht, muss ja auch der Kleinwaldbesitzer zu Beginn irgendwo auch Daten liefern an das Sägewerk oder an den Holzhändler, der das abholt,
genau,
weil der das nachher weiterberichten muss.
Richtig.
Und da jetzt einfach auf einfache Methoden zurückzugreifen, die der Kleinwaldbesitzer, also 50% des österreichischen Waldes ist im Kleinwaldbesitzer, also sind KleinwaldbesitzerInnen, denen jetzt eine Möglichkeit zu bieten, das wirklich einfach zu erfassen, ohne dass die jetzt irgendwie ein Formular ausfüllen müssen oder so, da muss es hingehen. Ja. Mhm. Und also wirklich auf bestehende Kommunikationsformen dann zurückzugreifen und wirklich die, die Leute dabei zu unterstützen, das so einfach wie möglich zu machen, also so frictionless wie möglich.
Ja, du hast ja auch schon oft davon gesprochen, eben nicht das aus Datensammlung zu sehen, sondern mehr diesen Begriff Datenlogik auch ein bisschen zu herzunehmen. Was versteht man da oder verstehst du auch genau darunter und wie kann das auch hilfreich sein für so ein erfolgreiches ESG-Management im Unternehmen? Mhm.
Das ist ja das, was ich vorher auch schon erwähnt habe. Im Prinzip schaut man sich einfach einmal an, was brauche ich alles, was wird von mir gefordert, welche Anforderungen kommen von meiner nachgelagerten Wertschöpfungskette vielleicht auch rein. Welche Kunden habe ich da drinnen, wo müssen die berichten, was wird die in Zukunft treffen und was werden die, welche Daten werden die dann von mir anfragen und was trifft mich sowieso direkt und dann vielleicht auch, ja, was wollen die B2C, also Customers, also die KonsumentInnen, was wollen die vielleicht, was kann ich fürs Marketing verwenden, was ist auch jetzt, was benötige ich hinsichtlich Risikomanagement, also eben, haben vorher kurz geredet, die Straße von Hormuz, wenn die jetzt ausfällt, also wenn ich das nicht am Schirm habe, dann stehe ich jetzt da.
Richtig.
Ja. Und das sind lauter so Sachen, die ich mir halt eingangs einmal überlegen muss, egal ob man das jetzt softwaregeschützt macht, also quasi ob man sich das jetzt über iTalk herholt oder man macht das in einem Beratungsprojekt über Workshop, funktioniert auch. Im Prinzip sehe ich da den Riesenvorteil, das einmal zusammenzuholen und wie gesagt, wenn man dann draufkommt am Ende des Tages, also wenn man das dann durchgespielt hat von dieser Datensammlung, dann die Analyse und dann kommt man drauf, okay, zum Beispiel im Energiemanagement, da bei diesem Gebäude A, da habe ich den höchsten Verbrauch oder da ist die Diskrepanz zwischen dem Realverbrauch und dem Sollverbrauch aus dem Energieausweis am größten, dann weiß ich, okay, da muss ich jetzt genau hinschauen, was da der Grund ist und muss wahrscheinlich detailliertere Daten erheben. Und das kommt dann wieder hinein, also diese Datenanforderungen kommt dann wieder hinein in diesen Datenkatalog.
Genau.
Deswegen habe ich gemeint, ein iterativer Prozess. Mhm. Und genau, muss man dann einfach den laufend aktuell halten einfach. Mhm. Und sobald man diese Rutsche mal zu den Daten gelegt hat, auf Unternehmensebene, Produkt- und Lieferkettenebene, dann ist es einfach ein leichtes Spiel. Also egal, mit was man startet, ja, man muss einfach mal starten.
Richtig, ja. Genau. Jetzt ist ja sehr oft das Problem bei Unternehmen, dass auch die ESG-Daten so projektartig quasi analysiert oder vergeben werden. Deswegen werden sie in Audits verwendet oder in Berichten oder es gibt Einzeleinfragen etc. Was sind da so die größten Risiken, die Unternehmen da auch haben, wenn sie es eben so behandeln?
Es ist einfach zeitaufwendig, kostenaufwendig und das ist, glaube ich, auch das Problem, das Reporting in letzter Zeit hatte, dass das eben als so projektbasiert betrachtet wurde. Meine Hypothese, wenn das nicht so wäre, wenn man das von Anfang an mit dieser Datenlogik, wenn man so herangegangen wäre, wäre das kein Problem gewesen. Wie gesagt, dann ist man in der Richtung vom finanziellen Controlling, wo das absolut kein Thema ist, wo das alle machen einfach, ohne, ich meine, schon ein bisschen jammern auch, aber man macht es einfach und es bringt ja auch was, man kann ja dadurch steuern. Und genau, also deswegen das wirklich so effizient wie möglich zu lösen und das nicht als einzelne Projekte zu sehen.
Ja. Habt ihr da irgendwie Zahlen oder Statistiken, wo ihr merkt, das bringt den Firmen wirklich was oder wo wirklich Einsparungen noch möglich werden, wenn man eben schon das nicht als einzeln sieht, sondern in der Gesamtheit nimmt, wenn man wirklich so einen strukturierten Datenkatalog vorhanden hat, der ihnen dann Zeit und eben Nerven erspart?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten tatsächlich, weil du weißt ja nicht, was eingetreten wäre, ja, wenn natürlich. Und das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich natürlich. Aber wenn ich jetzt so eine Schätzung abgebe, nachher sind es wahrscheinlich 80-90%, die man sich einspart. Vor allem, wenn man es dann halt KI-gestützt dann das Ganze macht. Also wenn man jetzt nicht sagt, das sind lauter einzelne Beratungsprojekte, ja, sondern das sind schon Beratungsprojekte, aber softwaregestützt und KI-gestützt. Genau.
Wenn man jetzt eine Firma ist, die ja eben diese ganzen Daten einzeln aufgeteilt hat und wir kommen jetzt zu euch und sagen, ja, helft uns dabei. Wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen? Was wird da gemacht mit denen? Wie berät sie am Anfang? Wie wird geholfen, die wirklich noch gar keine Ahnung haben?
Genau.
Also oder wenig.
Ja. Also im Prinzip tatsächlich so, dass also wir haben auch das Beratungsgewerbe, also das habe ich mitgenommen in die Firma. Und wir wollen die Beratung eigentlich nicht selbst machen, aber je nachdem, ob wir dann Beratung haben, die uns unterstützen oder die da zusammenarbeiten oder nicht, machen wir es teilweise selbst oder halt die Beratung. Und zu Beginn ist es schon so, dass das tatsächlich in der Software abläuft. Das heißt, man kann in der Software die Unternehmensdaten eingeben. Also man kann da mit der KI mehr oder weniger chatten. Mhm. Und die KI fragt das halt ab. Also dieser Chat fragt das ab, die Unternehmensinformationen, screent dann quasi, was trifft auf dich zu und dann eben, was trifft die nachgelagerte Wertschöpfungskette und so weiter. Mhm. Also wie man es kennt, im Prinzip einfach so Frage-Antwort-Spiel. Und schaut dann eben, was auf dich zukommt, was auf die nachgelagerte Wertschöpfungskette zukommt und was man vielleicht sonst noch benötigt und erstellt eben diesen Datenkatalog, diesen ersten Entwurf. Und was wir auch immer sehen, ist aber eben dieser Expert in the Loop, nennen wir es. Also ja. Nicht Human in the Loop, also schon Human in the Loop, aber halt Expert. Mhm. Ja. Weil wenn man nicht Experte ist auf dem Thema, dann weiß man auch nicht, ob da jetzt Blödsinn rauskommt oder nicht. Das heißt, das muss man sich schon anschauen.
Ja.
Die KI wird zwar immer besser, aber ja, man merkt sie selber aus den Anwendungen. Man muss schon noch drüber lesen und da ein bisschen Fact-Check machen, beziehungsweise schauen, ob das tatsächlich gut ist, was rauskommt.
Mhm.
Genau. Aber auf alle Fälle, das ist der Start. Also zu Beginn schaut man sich generell das Unternehmen an. Einfach mal, okay, was ist überhaupt eure Struktur? Wie groß ist das Unternehmen? Haben es Tochterunternehmen etc.? Und dann überlegt man sich einfach, was ist die beste Lösung fürs Unternehmen? Mhm. Also am Ende des Tages ist es bei uns schon ein Lizenzmodell. Also das ist halt dann jährlich einfach die Kosten hat für die Software. Aber es wird halt initial einmal so aufgesetzt,
ja,
dass es fürs Unternehmen einfach passt. Und das ist ja auch das Ding, es ist nicht so wie ein normales Beratungsprojekt, so quasi. Das muss man dann wiederkehrend mit der Beratung buchen. Also es gibt auch Beratungen, die schauen, dass sie den Unternehmen so helfen, dass sie das dann ab dem nächsten Jahr selbst machen können. Mhm. Aber es ist natürlich ein Riesenaufwand. Und wir haben gesagt, okay, wir befähigen die Unternehmen durch die Software.
Ja.
Und das ist eigentlich, glaube ich, der große Mehrwert und diesen Impact, den wir dann schaffen, indem wir den Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten geben im Prinzip und die ganzen Insights, die aus den Daten rauskommen, um dann entsprechend auch nachhaltiger zu wirtschaften. Und nachhaltiger wirtschaften ist jetzt ist ja nicht einfach nur für die Gesellschaft gut, sondern auch fürs Unternehmen selbst.
Ja, genau. Wie siehst du da so auch, wie die Unternehmen generell diesem Thema KI und AI mittlerweile schon begegnen, auch in der Hinsicht, weil du sagst eben Daten, dass die Daten liegen bei ihnen, da geht es ja viel darum, wo, wie sicher sind meine Daten, geht das eh nicht, an wen geht das etc. Mhm. Sind die da noch eher reserviert? Bedarf es da noch eher einer Überzeugungsarbeit, sie auch da zu zeigen, eigentlich ist es wirklich eine Zeitersparnis, das hilft euch tatsächlich und die Daten sind sicher. Mhm. Wie ist da generell so die Wahrnehmung noch von euch, von eurer Seite?
Ja, also es kommt immer mehr. Ich glaube, die Unternehmen merken schon langsam auch, dass wenn sie nicht mitziehen, dass sie auf der Strecke bleiben.
Mhm.
Und also eben, wenn man da jetzt auch ein bisschen die Nachrichten verfolgt, jetzt aus Amerika wie oder USA, wenn die ganzen Tech-Unternehmen da teilweise also riesige Mengen an ihren MitarbeiterInnen gehen lassen, ja, einfach weil sie sagen, okay, wir können das viel effizienter mit der KI machen. Wie das dann abgehandelt wird, das ist natürlich auch eine ethische Frage, wie man das macht. Aber ich glaube, man muss einfach lernen, mit der KI zu arbeiten.
Mhm.
Um nicht von ihr ersetzt zu werden, auch als Unternehmen. Also wenn ich das nicht mache, dann bleibe ich auf der Strecke, dann bin ich am Ende nicht mehr kompetitiv und ja, geht im Prinzip auch zugrunde irgendwo.
Ja.
Genau. Aber eben, da braucht es eben Überzeugungsarbeit und natürlich ist diese Datenfrage ist immer Thema. Und wir sind da so aufgestellt, dass wir das auch, also die KI-Modelle in der EU hosten auch.
Mhm.
Und dann ist zumindest, dann läuft es auf einem Server in der EU und ist damit quasi safe. Aber was am Ende des Tages mit den ganzen Daten dann passiert, also von dem hat niemand eine Ahnung.
Ja.
Also ja, also auch wenn ich jetzt über Microsoft meine Daten verarbeite, ist richtig, irgendwo auch, also die Souveränität ist dann auch nicht gegeben.
Ja, sehr klar, ja. Das ist wo interessant, weil man auch zum Beispiel, wenn jetzt für Unternehmen mit Finanzdaten arbeiten ja ganz anders damit als es mit ESG-Daten. Mhm. Warum würden doch die Unternehmen dort Beispiel bei Finanzdaten niemals so arbeiten, wie sie jetzt mit ESG-Daten dabei umgehen?
Meinst du jetzt vom Datenschutz her oder?
Ja, und von der Datenverarbeitung her, also von der Strukturierung her, wie sie damit quasi die auch im Unternehmen selbst machen, dass ja, eben bei den ESG-Daten noch ein bisschen ist, dass es eben so verstreut ist. Vielleicht auch scheitert es dann auch manchmal vielleicht auch in der internen Kommunikation da oder?
Ja, also ich glaube tatsächlich, also wenn es um Finanzdaten geht, ist es einfach, es ist drinnen, es ist Pflicht. Man muss dieses und jenes berichten. Und da ist es tatsächlich auch so, auch Richtung Datenkatalog im Prinzip. Ich habe eine Buchhaltung und da kommt alles zusammen.
Ja.
Und das Gleiche braucht es halt dann auch bei den ESG-Daten. Also dort ist es einfach eingefleischt. Wenn ich im Restaurant ein Business-Essen habe, dann fotografiere ich die Rechnung ab, schicke es an die Buchhaltung, fertig. Es ist No-Brainer, das macht jeder.
Ja.
Wenn ich irgendwo hinfahre, dann muss ich da ein Reisetagebuch führen, etc. Also es sind alles so Themen, die sind drinnen und das machen alle.
Mhm.
Genau, und bei den ESG-Daten ist es im Prinzip, dasselbe benötigt es dort eigentlich auch einfach.
Ja. Jetzt natürlich auch das Stichwort Usability. Ich meine, hat man oft gute Datenstrukturen, aber die scheitern auch oftmals oder mehrmals auch an der Umsetzung, an der konkreten. Warum ist es diese Usability auch so ein unterschätzter Hebel jetzt auch konkret bei der Datenerhebung selbst?
Mhm. Ja, niemand mag im Prinzip mit einer Software arbeiten, wo man, oder halt mit irgendwas arbeiten, wo man reingeht und man kriegt Kopfweh, wenn man es anschaut. Ja. Also wenn man dann ein Excel-File hat, das halt, keine Ahnung, 100 Spalten hat und man weiß hin und vorne nicht, was muss ich wo jetzt tatsächlich einfügen oder welchen Wert eintragen, muss 100 Mal nachfragen. Auf das hat niemand wirklich Bock, weil es einfach abhält von dem, was man tatsächlich gern machen würde.
Ja.
Kann man niemandem erzählen, dass das, ich meine, vielleicht gibt es Leute, die das wirklich gern machen.
Ein bisschen Spaß dran haben, ja.
Aber im Prinzip muss das eben so einfach wie möglich sein. Deswegen habe ich vorher auch erwähnt, so dieses auf sowieso tägliche Kommunikationssysteme da auch mit reinnehmen. Also wenn man sagt, ich meine, das ist jetzt nicht datenschutzkonform oder halt, ist, je nachdem, welche Daten man übermittelt, aber zum Beispiel über WhatsApp-Chat, also das, was ich vorher angesprochen habe mit KleinwaldbesitzerInnen, das wäre ein super easy Mittel, wenn man einfach sagt, okay, die übertragen ihre Daten über den WhatsApp-Chat, fertig.
Ja.
Also an die KI, aber ist ja wurscht. Also,
richtig.
Es ist so, wie wenn der Holzhändler den anruft und sagt, hey, schick mir die Daten auf WhatsApp kurz durch. Komplett gleiches Spiel. Oder wenn es jetzt in einem größeren Unternehmen ist, dann zum Beispiel über MS Teams, die App, haben auch schon bald alle am Handy. Kannst dort auch die Daten einfach erheben. Und im Prinzip muss es wirklich so einfach sein, also die Software dann selbst auch, dass du keine große Einschulung brauchst, sondern dass es einfach, du gehst rein und kennst dich aus.
Ja.
Du musst dich instant damit auskennen. Und wenn es jetzt eine Riesenlösung ist, die halt alles kann, dann ist es halt, also da ist immer so dieser Sweet Spot zu finden, wie komplex mache ich es. Aber je komplexer es wird, desto mehr opfere ich eigentlich die Usability oder oftmals.
Ja.
Ja. Und da ist die KI natürlich eine gute Hilfe, weil dann muss ich Sachen vielleicht gar nicht mehr so komplex darstellen, weil ich einfach meinen Chat auf der Seite habe, wo ich wirklich einfach, wo ich mich durchhandeln kann.
Richtig, genau. Mit dem man halt irgendwie auch interagieren kann in der Form. Ich meine, wie verändert sich auch ein bisschen so der Unternehmensalltag, auch so der Erfahrung, die vielleicht auch ihr gemacht habt, das Unternehmen, wenn eben diese Daten jetzt klar sind, wenn sie strukturiert sind, wenn sie vor allem nachvollziehbar sind.
Mhm.
Wie hilft das doch im Unternehmen selbst, dass man da eben eine Qualitätssteigerung auch damit dann auch hat?
Mhm. Naja, die Unternehmen, wenn sie eben diese Daten zur Verfügung haben, dann ist oft einmal dieser Aha-Moment. Also das ist auch in der Beratung. Ne? Also du siehst nachher das Ergebnis, was da rauskommt aus diversen Berechnungen oder Analysen und du weißt auf einmal, was du tun kannst, was du tun solltest. Und das ist eigentlich das Wichtigste, eben deswegen davor diese Datengrundlage zu schaffen, um einfach einmal wirklich zu wissen, was los ist und wo man ansetzen sollte oder möchte oder muss. Genau, also das ist mit das Wichtigste eigentlich.
Mhm. Das heißt, so ein Aha-Moment eigentlich im Sinne von Aha, wow, dass man vielleicht auch drauf kommt, das sind potenzielle Risiken da, die ich erst dadurch endlich erkenne, aber andererseits auch Aha, hey, da haben wir eigentlich schon voll viele coole Sachen, die wir eigentlich nur zusammenbringen müssen, um das besser zu machen, oder?
Genau. Also auf der einen Seite eben die Risiken, wie du gesagt hast, aber auch eben, wie du auch erwähnt hast, dieser Aha-Moment, da sind wir eh gut aufgestellt. Und das dann auch kommunizieren zu können. Weil viele wissen halt nicht, wenn sie tatsächlich auch schon nachhaltig sind.
Genau.
Woher sollen sie es auch wissen? Ne?
Ja.
Also wenn ich die Daten nicht erfasse und kann ich es auch nicht kommunizieren. Und das ist jetzt eher auch wieder so mit dieser EMCO-Richtlinie, darf ja auch nichts kommunizieren, was ich nicht beweisen kann.
Richtig.
Braucht es wieder die Datengrundlage.
Ja. Ja, vor allem auch, weil viele eben ESG-Mitarbeiter in Unternehmen ja auch oft auf sich alleine gestellt sind. Das ist ja auch, das sind ja Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer eigentlich in der Hinsicht, dass da ja das dann wirklich, glaube ich, eine wirkliche Erleichterung auch für die ist in der Hinsicht, um sich dann wieder auf Sachen zu konzentrieren, die halt, ja.
Genau, genau. Das ist tatsächlich auch etwas, wo wir uns gerade überlegen, in die Akquise-Strategie mit einfließen zu lassen, schauen, wo es Job-Openings gibt im ESG-Bereich. Also nicht, dass ich jetzt irgendjemanden einen Job wegnehmen möchte, aber ich sehe dann, da ist der Bedarf da. Und sie können ja eh nachbesetzen. Das ist ja auch gut meistens, wenn es dann mehr wie eine Person gibt, weil sonst brennst du dich aus, weil die Themen werden immer komplexer.
Das stimmt, ja.
Aber einfach, wenn man sieht, okay, da ist ein Bedarf da, dann kann man auch die Software entsprechend anbieten, weil dann weißt du, die freuen sich wahrscheinlich, wenn sie eine bessere Datengrundlage haben und eben die Unterstützung, die KI-Unterstützung auch. Und das Ganze kontextbasiert dann auch haben.
Mhm. Bleiben doch gleich so im Akquise-Bereich. Wenn jetzt jemand fragen würde, okay, was ist jetzt wirklich im ESG-Kontext für mich der große Vorteil, den ich durch KI haben kann?
Mhm. Ja, tatsächlich. Voll. Das große Thema unserer Zeit in Unternehmen tatsächlich zu zeigen, dass das einen Mehrwert bietet auch. Mhm. Und wir haben ja vorab auch kurz geredet, im Prinzip die Ressourcenabhängigkeit, das Problem, das wir in der EU einfach haben, oder Problem, teilweise auch ein selbstgemachtes Problem, weil wir halt Produktionen ausgelagert haben. Mhm. Teilweise ein paar Rohstoffe haben wir halt einfach nicht da. Und unser Energiesystem basiert hauptsächlich auf fossilen Energieträgern aktuell noch. Und das ist halt das, was bei den Nachhaltigkeitsthemen natürlich auch dann wichtig ist. Also vor allem jetzt hinsichtlich Kreislaufwirtschaft, aber auch die Energiewende. Das heißt, ich mache mich unabhängiger und ich kann die Wertschöpfung hier halten, mehr oder weniger. Und es ist am Ende des Tages dann auch günstiger. Also wenn ich irgendwo die Effizienz hochschraube, sei es jetzt beim Energieeinsatz oder beim Ressourceneinsatz, oder wenn ich mein Business so aufbaue, dass die hochwertigen Materialien, die dann viel länger halten, wo Kundinnen vielleicht gewillt sind, auch mehr dafür zu bezahlen, weil sie sagen, okay, ich muss jetzt, das war jetzt von Nachhaltigkeitsfrühstück Weiz, war das ein Gastbeitrag, der hat dann gesagt, also sie machen so einen hochfesten Stahl und dieser Stahl befähigt, also es werden zum Beispiel Baggerschaufeln hergestellt und die müssen nur halb so schwer sein, mehr oder weniger, weil der Stahl einfach so hochfest ist. Das heißt, er hat viel weniger Treibstoffverbrauch und dann ist allein von dem her ist er schon so nachhaltig. Und am Ende des, also wenn das halt irgendwie am Ende des Lebenszyklus ist, können sie das wieder zurücknehmen und wiederverarbeiten, diesen Stahl. Und das heißt, da kann ich dann den Kundinnen auch anbieten, hey, ihr könnt mir das wiederverkaufen, mehr oder weniger. Oder ich passe mein Businessmodell entsprechend an. Also da ist ein Riesenpotenzial einfach drinnen. Und ich glaube, das muss noch ein bisschen begriffen werden, dass man da auch wirklich die Chancen drin sieht, wenn man eben diese ganzen Daten dann zur Verfügung hat.
Mhm. Wie viel Sensibilität muss man da vielleicht noch schaffen, dass man auch Unternehmen ein bisschen davor warnt, dass es eben jetzt keine blinde Automatisierung dann gibt, dass man einfach sagt, ich gebe alles an die KI ab und die wird schon machen, dass man halt immer sagt, diesen Expert in the Loop immer noch drin hat und sagt, okay, Leute, so weit ist sie eben doch noch nicht, dass man sagt, okay, die Unterstützung braucht man dann doch noch.
Ja, voll. Also es gibt ja diesen einen Begriff, ich weiß nicht, ob das dann rausgeschnitten wird, shit in, shit out. Ja. Also.
Na, ist gut, hier darf man vieles sagen.
man muss natürlich immer aufpassen, was man tatsächlich reingibt und was für Ergebnisse man sich erwartet. Und auch die KI kann noch nicht alles. Also es gibt da schon Zukunftsbilder, die natürlich, also je nachdem, wie sie dann eingesetzt wird, die KI gut oder schlecht ausschauen.
Natürlich.
Ja. aber also wenn ich jetzt einfach hergehe und alles, was ich habe, reinschmeiße und mir hoffe, dass dann alles super rauskommt, das wird es nicht spielen. Noch nicht. Es wird, wie gesagt, immer besser werden, aber kann halt einfach, also es gibt halt auch immer den menschlichen Fehler irgendwo und den hat die KI halt auch. Also kann ich nicht erwarten, dass sie einfach alles super macht. Im Prinzip, wenn ich mit der KI arbeite, denke ich mir immer so, das ist jetzt mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin und ich muss der einfach den kompletten Kontext geben.
Ja.
Und ich darf nicht erwarten, dass der schon irgendeinen Kontext hat.
Ja.
Außer halt eben, ich habe schon entsprechende Datenstruktur, wo ich weiß, okay, das passt und mit der kannst du dann arbeiten. Aber um diese Datenstruktur zu schaffen, wie gesagt, kann ich ja auch nicht alle Daten reinschmeißen und sage einfach, okay, oh nein, alles zu. Ich muss das dann auch noch einmal kurz Fakt checken, ob das tatsächlich richtig zugeordnet wurde. Oder zumindest die KI so einstellen, das ist ja auch das, was wir machen, wo, wenn sie sich nicht absolut sicher ist, nachher soll sie keine Daten eintragen.
Ja.
Dann soll sie quasi eine Rückfrage stellen, so bist du dir sicher, weil ich habe da zwei Zahlen zur Verfügung, keine Ahnung, welche ich verwenden soll. Genau, also das ist, da muss man schon aufpassen, dass man nicht einfach alles blind hernimmt, was die KI raushaut.
Ja, und sicher.
Den Kontext zur Verfügung stellen und die Expertise auch irgendwie.
Ja, ein bisschen den Check machen drüber, dass es dann eh noch passt, ja. Auch jetzt in der Hinsicht, weil du sagst, auch ein bisschen auch für euch so heben, was der Bedarf eigentlich auch von Unternehmen ist. Jetzt seid ihr auch kurz oder seit kurzem oder neuestem Jahr auch im Respect-Netzwerk dabei. Mhm. Jetzt haben wir natürlich auch so unsere Community, die sehr viele Unternehmen verschiedener Größen, Branchen vereint. Wie sehr hilft euch das als Unternehmen auch, dass ihr sagt, okay, wir können da direkt auch in den Austausch gehen und die Praxis nahe jetzt zu den Unternehmen gehen, was die wirklich brauchen? Weil ich glaube, es ist ja auch schwierig für euch, alles im Überblick zu behalten und viele Sachen kommt man erst auch im Gespräch dann wahrscheinlich auch drauf.
Genau, das ist sowieso das. Also wir sehen iTarg, also jetzt die Software, nie als vollständig entwickelt, weil im Prinzip aus diesen ganzen Gesprächen kommen immer neue Inputs und die ganzen Ideen, die wir irgendwo haben, die kommen aus den Gesprächen. Also wir haben iTarg gestartet, indem wir eine Interviewreihe gefahren sind mit ganz vielen netten Leuten, die sich dort bereit erklärt haben, mit uns darüber zu sprechen, wie sie ihren Alltag machen, mehr oder weniger. Und wir haben da ein paar Hypothesen aufgestellt und haben die versucht zu bestätigen oder widerlegen. Und aus diesen ganzen Insights sind eigentlich dann Pains haben sich herauskristallisiert. Und das ist das, was bei allen Gesprächen mit den Unternehmen eigentlich herauskommt. Und deswegen sehe ich solche Netzwerke halt auch so als wichtig an, weil es gibt dann Veranstaltungen, wo man ins Gespräch kommt. Die Leute hören vielleicht einen Podcast und denken sich, hey, mit denen sollte ich mal mich unterhalten. Und dann kommt es schon wieder zu Gesprächen und dann kommt es wieder zu neuen Insights.
Ja.
Und für beide Seiten. Also ich finde diesen Austausch einfach super wichtig. Und das ist zum Beispiel etwas, was die KI jetzt nicht so schnell ersetzen kann. Dieses Zwischenmenschliche und dann auch wirklich so diese kreative Lösungsfindung. Ja. Also sie kann dann schon unterstützen beim Auswerten, aber so für das... Also so für kreative Sparks, die muss man dann oft einmal selbst haben bei einer Tasse Kaffee in der Sonne oder so.
Richtig, das denke ich mir nämlich auch. Um jetzt auch ein bisschen zum Ende zu kommen, was ist denn so jetzt der, wenn du so einen Rat geben müsstest an Unternehmen, so den ersten sinnvollen Schritt, den sie jetzt setzen sollen, um jetzt nur von einer reinen Datensammlung zu wirklich einer Steuerungsfähigkeit irgendwie auch zu kommen, was würdest du empfehlen?
Einfach anfangen tatsächlich. Wirklich einfach, also wenn sie nicht iTarg verwenden wollen oder wenn sie nicht eine Beratung machen wollen, wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt ein paar Stunden Zeit und möchte es einfach mal anfangen, dann in die KI vielleicht einfach reinhauen. Also wirklich schauen, also die Modelle, die kosten ja eigentlich nichts. Und da muss man noch keine Unternehmensdaten reingeben. Einfach mal schauen, hey, das ist meine nachgelagerte Wertschöpfungskette. Checken mal ab, was auf die zukommt. Und also wirklich das, was wir eigentlich machen im Hintergrund, das kann man ja selber auch irgendwo herbeiführen. Wir machen es halt effizienter. Aber genau, also ich würde einfach einmal starten und dann wirklich sagen, okay, einfach mal anschauen, mit welchen Daten sollte man starten. Und man muss noch nicht perfekt sein. Also man muss nicht in Schönheit sterben. Einfach anfangen. Das Gleiche mit den ganzen Sachen, die jetzt anstehen, digitaler Produktpass etc. Einfach mal anfangen. Also gar nicht irgendwie verkomplizieren das Ganze, sondern losstarten. Und wenn man es dann granularer braucht oder ein bisschen ändern muss, ja, dann macht man es halt. Aber man hat schon mal diesen Prozess durchgemacht und weiß, wo dann vielleicht Stolpersteinchen liegen und wie man die Leute mit ins Boot holt.
Genau, oder wenn man dann irgendwo ansteht, dann kann man sich ja zum Beispiel an euch dann wenden,
genau,
die dann ein bisschen mit fachlicher Expertise dann aushelfen. Wo gibt es denn noch Infos über euch, wenn jetzt eben, wie gut, ein paar den Podcast sind, sich denken, hey, das könnte mir helfen, da brauche ich eigentlich Informationen, wo kriegt man die bei euch?
Genau, einfach auf iTarg.io reingehen und uns kontaktieren. Also kann man auch kostenlose Demo einfach direkt losstarten, mehr oder weniger. Wenn irgendjemand einmal in Graz ist, gerne einfach vorbeikommen. Wir haben ein Office im Unicorn, also gleich neben der Uni. Oder sonst einfach melden bei mir, beim Jakob, beim Ludwig, bald bei der Theresa. Das sind so die kleinen Insider-Infos, die ich jetzt droppe. Ja, einfach gern melden bei uns.
Das freut mich zu hören. Ja, dann hoffentlich, dass sich viele bei euch melden werden. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin und bedanke mich ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst. Und ja, wünsche dir noch viel Erfolg in eurem Team und hoffentlich, dass wir uns gut lang im Respect-Netzwerk erhalten bleibt.
Danke dir, Maximilian. Gleichfalls. Und ja, ich glaube, wir werden auch lange dabei bleiben oder beziehungsweise jetzt keinen Grund, irgendwie auszusteigen. Es ist ja super wichtig und super, was ihr macht. Danke.
Super, das freut uns zu hören. Ja, dann bedanke ich mich bei euch auch ganz herzlich wieder fürs Zuhören. Es hat wieder viel, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr über Respect erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf unsere Webseite www.respect.at. Dort findet ihr alle Informationen zu unseren Angeboten, Formaten, Veranstaltungen und natürlich auch alle Infos zu einer Mitgliedschaft. Würde uns auch freuen, euch irgendwann in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt nachhaltig.
Respect.